Breitband-Topic.
Sowas hat es noch nicht gegeben. Der oberste Gerichtshof der USA erlaubt die Ehe für alle. Daraufhin überziehen zig Millionen Menschen ihre Profilfotos in den sozialen Netzwerken mit einem Regenbogenfilter.
Ob bei Facebook, Twitter oder YouTube, überall tauchen die Bilder und die entsprechenden Hashtags auf. Proud to Love und Celebrate Pride. Und auch Kritik daran wurde schnell laut, was das Meme selbst aber nicht aufhalten konnte.
Wir sprechen gleich darüber, ob hinter den Regenbogenbildern mehr steckt als eine bloße Solidaritätsbekundung mit der Lesben- und Schwulenbewegung. Erst einmal aber fasst Jule Eickmann zusammen, wie sich das alles entwickelt hat.
Okay. Flagge zeigen auf Facebook. Ein Netzwerk trägt Regenbogen. Den Anfang machten, so liest man zumindest im Netz, zwei Praktikanten. Sie sollen das Programm geschrieben haben, mit dem Nutzer ihr Profilbild ganz einfach in die Regenbogenfarben der Schwulen- und Lesbenbewegung tauchen können. Mit einem derart durchschlagenden Erfolg dürften sie kaum gerechnet haben. Nachdem das höchste US-Gericht urteilte, die gleichgeschlechtliche Ehe stünde unter dem Schutz der Verfassung, verwandelten mehr als 26 Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihr digitales Konterfei in kunterbunte Demonstrationsbanner. Statements für Gay Pride, Ausdruck der Freude, digitales Flagge zeigen.
Nothing would stop me from loving you, my dear.
I love you, kid.
I felt nothing but support from the people around me.
Arnold Schwarzenegger, Terminator und Republikaner, bekam für seine Solidaritätsbekundung über 250.000 Likes und etliche Kommentare homophober Hater.
What's wrong with you, Arnie? Have to unlike.
Schwarzeneggers Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Hasta la vista, baby.
Viel Unterstützung für die homosexuellen Bewegung auch bei YouTube. Der 2,5-minütige Spot Proud to Love wurde kurz nach dem Urteil des Gerichts von dem Videoportal selbst veröffentlicht und innerhalb von 3 Tagen 5 Millionen Mal geklickt.
Dad, I'm gay.
It feels so good to say.
Die Videoschnipsel von Coming-outs und gleichgeschlechtlichen Trauungen gehen unter die Haut. Die Kommentare unter dem Video ebenfalls. Denn bei YouTube gab es nicht nur sehr viel Liebe, sondern auch sehr viel Hass. Auch das Vereinigte in den Armen liegen unterm Facebook-Regenbogen bekommt einen Dämpfer. Gerüchte kursieren, das Unternehmen könnte seinen Filter als verkapptes Umfragetool nutzen, Kollateraldaten gerne in Kauf genommen. Missbrauch der Solidarität zum Datensammeln? Facebook dementiert, aber die Regenbogenfahnen werden fast so schnell eingeholt, wie sie über die Profilbilder gehängt wurden. Was haben wir da erlebt? Die große Liebe für den Augenblick, den die digitale Aufmerksamkeitsspanne eben wert? Oder sind derlei massive Solidaritätsbekundungen letztlich doch Momentaufnahmen? Momentaufnahmen einer Gesellschaft im Wandel?
Diese Fragen haben wir weitergegeben an Dirk von Gehlen. Er beobachtet und analysiert für die Süddeutsche Zeitung Internetphänomene.
Also, sind solche massiven Solidaritätsbekundungen letztendlich doch nur Momentaufnahmen einer Gesellschaft im Wandel?
Das sind sie vielleicht auch, aber in erster Linie sind es Solidaritätsbekundungen mit einem Grundsystem für oder einer grundsätzlichen Unterstützung für die sogenannte Homo-Ehe. Also das darf man, glaube ich, auch nicht in Frage stellen oder abwerten. Das ist ein Zeichen, dass Menschen sagen, ich finde diese Entscheidung des obersten amerikanischen Gerichts richtig und ich möchte auch, dass Menschen, die sich gleichgeschlechtlich lieben, die gleichen Rechte haben wie die klassische Ehe. Das ist auf allererster Ebene mal die politische Ebene, die da drin steckt.
Das heißt, Sie schätzen das gesellschaftlich und politisch als sehr relevant ein?
Ich halte das für genauso relevant wie die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gehen und Poster hochhalten oder sich an weniger sympathisch, aber auch relevant an ihr Auto eine Deutschlandfahne heften. Also der Ausdruck, dass man nach außen zeigt, man möchte sich einer Gruppe zugehörig fühlen und damit verbindet man auch eine Distinktion einerseits, aber andererseits auch eine Solidarität, das erleben wir jetzt, dass das auch digital stattfindet und ich finde das genauso wichtig, genauso relevant und auch genauso blöd manchmal, muss man ja auch sagen, wie es im nicht-digitalen Leben ist.
Das heißt, Sie machen überhaupt gar keinen Unterschied zwischen dem Netzwerk und der Realität?
Das Netzwerk ist Realität. Das zu unterscheiden ist, glaube ich, ein Trennungsschmerz oder ein Übergangsschmerz, den wir haben, weil wir feststellen, dass diese Netzwerke immer totaler werden, immer umfassender werden, immer mehr Bereiche unseres Lebens ergreifen. Und dieser Übergang führt dazu, dass wir so tun, als sei das nicht so viel wert wie eine Demonstration auf der Straße, als sei das nicht so ehrlich, nicht so von tiefstem Inneren heraus wie ein Plakat hochhalten im Bundestagswahlkampf oder so. In Wahrheit ist es aber, glaube ich, das Gleiche. Also ob ich auf Facebook meine Solidarität ausdrücke oder ich drücke sie beim Besuch einer Wahlkampfveranstaltung aus, das hat sozusagen den gleichen Impetus und ich kann den gleichen Distinktionsausdruck damit schaffen.
Braucht man nicht, um politisch etwas zu bewegen, irgendwie sehr viel mehr Druck und sehr viel mehr Engagement und einen viel langfristigeren Prozess?
Ich glaube, dass wir einen Fehler machen würden, wenn wir Relevanz an den Aufwand der Entscheidung knüpfen würden, weil damit wäre auch die Wahl zum Bundestag oder zu jedem Parlament hinfällig, weil der Aufwand, seine Stimme dort abzugeben, zwar ein bisschen höher ist, als jetzt ein Profilbild zu ändern, aber nun auch sehr gering ist. Also man geht in ein Wahllokal, legt seinen Personalausweis hin, kreuzt den einen oder anderen Kandidaten an und geht wieder. Trotzdem ist es eine hochrelevante, in einer Demokratie zentrale Entscheidung, die man dort trifft. Also Relevanz kann man meiner Meinung nach nicht an dem Aufwand messen, der dahinter steht, diese Entscheidung zu treffen. Relevanz kann man daran messen, ob das am Ende zu etwas führt, ob das am Ende Folgen zeitigt. Und das Interessante ist, dass das in dem Fall das Ändern der Profilbilder von ganz vielen Menschen so relevant war, dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden, dass wir am Ende auch über die Frage reden, wie geht Facebook eigentlich mit Daten von uns um. Das heißt, dieser ganz einfache Prozess, den viele Menschen gemacht haben, ist aus der Perspektive für mich hochrelevant gewesen. Und deswegen finde ich sozusagen die Debatte, die darf man da sozusagen nicht verkürzen und sagen, nur im echten Leben außerhalb des Netzes ist etwas relevant und im Netz ist es dann sozusagen Slacktivism, so wie Morozov das nennt. Also sozusagen, man hängt so ab und klickt mal, aber es ist eigentlich gar nicht ehrlich. Das ist so ein Grundmuster, das wir ganz oft bei digitalen Veränderungen haben, dass das als nicht richtig gilt, das Alte zu verteidigen und als das Echte, das Reale, das Wirkliche darzustellen. Und diesen Reflex haben wir jetzt auch bei politischer Aktion, dass wir sagen, das ist eigentlich keine echte Aktion, aber sie ist hochrelevant.
Facebook behauptet ja, dass die Aktion nicht zum Sammeln von Daten dient und dass es kein Nutzerexperiment sei. Und streng genommen ist ja aber diese Aussage Quatsch, denn Facebook analysiert ja mit Algorithmen jede Nutzeraktivität und aggregiert sie. Und allein schon, um die Relevanz von Inhalten zu bestimmen, die in den Newsfeeds der Nutzer gespielt werden. Was ist denn das Interessante an diesem Meme-Verlauf?
Das Tolle ist, dass natürlich das gesamte Netzwerk Facebook auch ein Nutzerexperiment ist. Und die Debatte darüber, ob das Ändern des Profilbildes ein Nutzerexperiment ist, legt das offen. Ich glaube, in Breitband wurde unlängst der Begriff Kollateraldaten geprägt, dafür, dass es sozusagen auf einer zweiten Ebene Daten etwas transportieren. Und das finde ich an dieser Geschichte um diesen Regenbogenfilter so toll, dass er uns das offenlegt, dass wir uns darüber bewusst werden, dass wir nicht nur Aktionen machen, die für das menschliche Auge sichtbar sind, nämlich sie legen einen Filter auf ihr Profilbild, sondern dass wir Aktionen machen, die für die Datenbanken von Facebook eine Rolle spielen. Im Übrigen nicht nur Facebook, das macht Google natürlich auch, wenn wir was suchen. Also dieser gesamte Prozess von das Internet benutzen, heißt ja auch, dass man sozusagen Spuren hinterlässt, dass man Kollateraldaten produziert, die dann wiederum Folgen haben. Und es wäre schön, wenn die Diskussion um das Profilbild vielleicht unseren Blick dafür schärft.
Sie beobachten und analysieren Meme ja nun quasi hauptberuflich. Würden Sie denn sagen, diese Facebook-Regenbogenbilder-Aktion ist ganz besonders und sticht heraus oder gibt es Vergleichbares?
Also es gibt die vergleichbare Geschichte, die, glaube ich, vor 2 Jahren war mit dem roten Gleichheitszeichen. Mhm. Die hatte aber sozusagen, die war jetzt in der klassischen Meme-Kultur noch etwas realer, weil die nicht die eine Quelle hatte. Bei Facebook deswegen ist das eigentlich kein ganz klassisches Meme. Facebook hat eine neue Funktion zur Verfügung gestellt, mit der man auf sein bestehendes Bild einen Filter legen konnte. Vor 2 Jahren gab es dieses rote Gleichheitszeichen im Quadrat, das sozusagen die gleiche Aussage transportieren sollte. Dafür musste man aber richtig noch das Profilbild ändern und man konnte nicht mehr genau sagen, wer eigentlich damit angefangen hat. Bei Facebook ist die Quelle klar zu benennen. Das haben 2 Techniker von Facebook vermeintlich in einem internen Hackday irgendwann mal gesagt, das fänden sie gut und dann wurde es ausprobiert und man kann es genau dahin zurückführen, dass Facebook das quasi erfunden hat. aus dieser jetzt reinen Meme-Lehre würde ich sagen, ist es halt eine sehr gesteuerte Welle gewesen, die wir da beobachten konnten, weil sie eben eine klare Quelle hat. Und Meme mich immer faszinieren, wenn eigentlich nicht mehr ganz klar ist, wer denn damit angefangen hat. So wie bei Ostfriesenwitzen, wo man auch nicht mehr genau weiß, wer war denn eigentlich der Erste, der einen Ostfriesenwitz erzählt hat.
Genau, das ist für mich auch ein entscheidender Unterschied. Ne? Allein, dass Facebook da ein Werkzeug bereitstellt, mit dem man sein Profilbild ändern kann, das übt ja schon Einfluss auf die Nutzer aus. Was glauben Sie denn, welche Rolle spielen solche Tools vielleicht im Kontext von Memen in der Zukunft? Wird das eher zunehmen?
Ich bin davon überzeugt, dass das zunehmen wird, weil man damit merkt, also man sieht, dass man damit Diskussionen bestimmen kann. Also das ist sozusagen eine Fortentwicklung der Idee der Ice Bucket Challenge, wo es darum ging, Spenden einzusammeln. Man kann sozusagen Themen auf eine Agenda bringen, Marketingleute nennen das dann Awareness schaffen, also Aufmerksamkeit generieren für Themen. Und da erkennt man, das sieht man an anderen Bereichen auch, wie Facebook nicht einfach nur sozusagen das sozusagen neutrale Netzwerk ist, das eine Infrastruktur zur Verfügung stellt, sondern dass sie natürlich inhaltlich Einfluss nehmen. Also dass sie, das arbeiten sie ja gerade auch dran mit dem ganzen Themenkomplex Instant Articles, also sich sozusagen auch zu einem, ja, einer Art Verlag, zu einem Sender zu werden.
Ja, meinungsbildend eigentlich sind.
Meinungsbildend, ne? Tätig zu werden, genau. Also sozusagen Einfluss zu nehmen und sich da auch zu positionieren. Und auch das ist etwas, worüber wir uns am Beispiel dieser Profilbilddiskussion mal klar werden müssen, dass Facebook eben nicht sozusagen der neutrale Typ ist, der einfach nur die Bühne zur Verfügung stellt und keinen Einfluss nimmt, sondern da wird schon ganz klar bestimmt, wer auf die Bühne kann und welche Dinge befördert werden und welche eben nicht.
Dirk von Gehlen hier im Breitband-Interview. Bei mindestens 26 Millionen Facebook-Nutzern, die ihr Profilbild in den Regenbogenfarben erstrahlen ließen, sind da jedenfalls eine Menge neue, auswertbare Daten angefallen. Bei mir nicht. Ich bin immer noch nicht bei Facebook. Du,
Martin? Ich bin bei Facebook, ja. Und bei mir sind auch Daten angefallen. Ich habe für 24 Stunden mein Profilbild geändert, mit dem Regenbogen überzogen. Und dann war aber auch gut. Ich wollte so meine Solidarität kurz zeigen. Ehe für alle, finde ich, ist, da kann man gar nicht drüber diskutieren. Das muss sein. Das Ding ist nur, ich finde die Ehe an sich blöd. Und dachte dann irgendwie, okay, jetzt ist aber auch wieder gut.
Jetzt nimmst du es wieder weg.
Richtig. Und ob Facebook dieses datensüchtige Netzwerk dann mit meinen Daten und mit all diesen anderen Daten etwas anfängt, das ist ja auch noch unklar. Wir lassen uns aber gleich erklären, welche wissenschaftliche Aussagekraft diese Daten und Verknüpfungen haben könnten.
Andreas Hepp, der ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Uni Bremen. Und mit ihm haben wir vor der Sendung via Skype gesprochen. Und von ihm wollten wir wissen, wie hoch denn der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn und die Aussagekraft eines solchen Netzphänomens ist.
Momentan, wenn man die Diskussion verfolgt, ist es, würde ich sagen, erstmal relativ beschränkt noch, zu welchen Aussagen man in der Lage ist. Man kann bestimmte Korrelationen aufbauen, also bestimmte Wechselbeziehungen.
Zum Beispiel?
Man kann zum Beispiel sagen, wie sich bestimmte Dinge im Internet verbreitet haben oder welche Gruppen von Menschen möglicherweise ein solches Facebook-Profil verändert haben. Aber sie kommen da nicht an die tiefer liegenden Fragen ran. Also die Frage wäre jetzt hier zum Beispiel, naja, sind das beispielsweise Leute gewesen, die von vornherein die eine bestimmte politische Meinung hatten, also beispielsweise eine bestimmte politische Haltung gegenüber Griechenland oder eine bestimmte Haltung gegenüber bestimmten Formen von Sexualität und das dann einfach auch bekundet haben? Oder gab es hier in Anführungszeichen, wie es gerne unterstellt wird, vor allem von Unternehmen wie Facebook, gewisse Effekte, also gewisse virale Effekte, gewisse Verbreitungen, eine gewisse Mobilisierung im Internet und so weiter und so fort. Und genau an solche Dinge ranzukommen, das ist erstmal nicht ganz so einfach. Und nachdem wir jetzt in der Forschung 3, 4, 5 Jahre Diskussion um sogenannte Big-Data-Analysen haben, ist die Ernüchterung eigentlich doch relativ groß und eine doch auch große Kritik an dieser Art der Forschung entstanden.
Wenn man nochmal das Beispiel nimmt, Einfärben in den Regenbogenfarben, wäre da eine interessante Fragestellung, ob die Leute sich da einem gewissen Gruppenzwang unterworfen fühlten? Und wie würde man sowas rausfinden? Müsste man dazu die Leute ja qualitativ befragen?
Eben, das ist genau der Punkt. Sie müssten eigentlich dazu die Leute zusätzlich befragen. Das können Sie überhaupt gar nicht darüber rausfinden, wie Sie die Verbreitung, also Sie können über diese Daten in Anführungszeichen die Verbreitung der Veränderung der Profilbilder nachvollziehen. Sie können das zeitlich nachvollziehen und Sie können das in Beziehung setzen zu den weiteren Daten, die die Leute online Facebook in dem Fall zur Verfügung gestellt haben, unter der Voraussetzung, dass sie an diese kompletten Datensätze herankommen, was praktisch gesehen eigentlich weitgehend ausgeschlossen ist. Sie können überhaupt nichts aussagen zu den Motiven der Leute. Woher auch? Dazu haben sie keinerlei Aussagen. Und das macht die Aussagekraft solcher Analysen relativ beschränkt. Also das heißt, sie haben darüber eine gewisse deskriptive Aussage, auch wenn sie beispielsweise bestimmte Daten von Google auswerten. Sie können die Verbreitung über Google-Anfragen beispielsweise von Krankheiten nachvollziehen. Also darüber, wie häufig nach einer bestimmten Krankheit in einer bestimmten Region der Welt gefragt worden ist. Aber was in Anführungszeichen dahinter liegt, das finden Sie durch diese Daten erstmal nicht raus. Und das ist die eigentliche Herausforderung. Also wenn Sie so wollen, solche sogenannten Big-Data-Analysen zu kombinieren mit Methoden, die es uns ermöglichen, diese Daten erst in Anführungszeichen bedeutungsvoll zu machen, was klassischerweise dann mit Interviews oder mit verschiedenen qualitativen Verfahren geschehen würde.
Sie klingen ziemlich desillusioniert.
Ich denke nicht desillusioniert. Ich glaube, also wie man es generell bei solchen Phänomenen hat, man hat am Anfang einen großen Hype. Alle denken, wow, die große Welt ist da machbar, die neuen Dinge sind möglich. Und dann schaut man sich an, was überhaupt umgesetzt werden kann und ist dann doch relativ schnell an einem realistischen Punkt angelangt. Also das heißt, dadurch, dass bestimmte Daten online verfügbar sind, können wir deswegen die soziale Welt nicht einfach besser erklären oder besser beschreiben. Aus meiner Sicht ist das Verhältnis eher ein anderes. Also durch solche in der Wissenschaft so bezeichnen Digital Methods, also Methoden, die wirklich auf dieser Art und Weise der digitalen Daten beruhen. Durch solche Digital Methods wird man auf bestimmte Phänomene aufmerksam. Und interessant ist es dann, wenn man, nachdem man mal auf diese Phänomene aufmerksam geworden ist, das letztendlich kombiniert mit relativ klassischen Verfahren auch, die die Sozialwissenschaften kennen und da einfach tiefer einsteigt in die Analyse. Also wenn ich ganz konkret Ihr Beispiel nehme, den Facebook-Profilbildern, naja, man stößt dabei auf ein bestimmtes Phänomen wegen mir des Online-Aktivismus. Wie Online-Aktivismus in Anführungszeichen funktioniert, beziehungsweise welche Folgen dieser Online-Aktivismus haben kann, das können Sie allerdings nur erforschen, wenn Sie vielfältige zusätzliche weitere Daten einbeziehen, also mit Leuten Interviews machen, aber beispielsweise auch sowas wie politische Parteien befragen oder Akteure in politischen Parteien befragen, um Aussagen darüber zu kriegen, inwieweit diese Parteien oder diese Akteure überhaupt auf bestimmte Online-Kundgebungen in Anführungszeichen reagieren.